Letzte Woche ist Yannick ins Sommerthema eingestiegen und das ist der Wandel im Licht. Und er hat uns da in ein paar Verse mitgenommen aus dem ersten Johannesbrief. Und es kam so dabei raus, dass Gott vollständig zu 100% Licht ist und dass wir erstrangig dazu berufen sind, mit ihm in diesem Licht Gemeinschaft zu haben. Das ist unsere erste Berufung. Und das Ganze wurde ermöglicht durch die Vergebung, die Jesus für uns möglich machte. Und diese Tatsache, dass Jesus Licht ist, dass Gott Licht ist, die hat Einfluss auf unser persönliches Leben. Da hat so einen Ausfluss daraus. Und da knüpfe ich heute an. Ich möchte euch zu Beginn eine Geschichte erzählen von einem jungen Mann, der kommt bei uns ins Foodcare. Und das Foodcare, das ist so ein sozialer Dienst bei uns in der Gemeinde. Bei dem geben wir Leuten Essen weiter, das eigentlich abgelaufen wäre oder weggeworfen werden würde. Und ist meist für Leute mit eher knappem Budget. Und der kommt schon seit Jahren dahin, also schon viel länger, als ich überhaupt dort bin. Und er hat eine sehr, sehr schwere Zeit in der Schule und auch in der Lehre. Er wurde extrem gemobbt, also wirklich nicht nur verbal, sondern auf extremste Art und Weise. Und er fiel in eine sehr tiefe Depression, so stark, dass er eigentlich nur noch krankgeschrieben war und seit Jahren jetzt arbeitslos ist, also wirklich seit vielen Jahren. Er wurde sehr suizidal und er ging nicht mehr aus dem Haus und es ist wirklich so ganz, ganz eine tragische Geschichte. Er hat mir mal erzählt, er ging so selten aus dem Haus, dass er manchmal vergaß, über Wochen zu duschen und sich zu pflegen. Und es ist wirklich eine tragische Geschichte. Und er schämte sich dann dafür und dann ging er noch weniger raus und suchte noch weniger soziale Kontakte. Das hat so einige Auswirkungen. Und nach vielen Jahren dieser Arbeitslosigkeit, da hat er vor etwa einem Jahr hat er so einen Hexjob begonnen, das ist so mehr eine Arbeitsbeschäftigung, so zweimal in der Woche ein paar Stunden. Und jetzt vor wenigen Wochen, da hat er eine Arbeitsintegration gestartet und er kriegt es hin, 5 Tage in der Woche am Morgen pünktlich bei der Arbeit zu sein. Und ihr müsst euch das mal vorstellen, was für ein absolut gigantischer Wechsel und Schritt das ist, wenn du über Jahre arbeitslos bist, nicht mehr aus dem Haus kommst und dann am Morgen einfach pünktlich bei der Arbeit erscheinst. Und ich hatte so Freude, ich habe ihn jetzt die letzten paar Wochen gesehen und er hat so eine Freude. Er kommt ganz anders daher. Er sieht anders aus, er hat eine andere Frisur, er hat andere Kleider, er glänzt und strahlt, wenn du mit ihm sprichst. Und ich habe so Freude, was das mit einer Person ausmacht, wenn sie wieder in den Alltag integriert wird. Das ist für mich so ein wundervolles Beispiel, wie Gott Menschen wiederherstellt. Und zwar ganz konkret auf sehr praktische Art und Weise. Ich bin ein Praktiker. Eine Theorie, die nicht in der Praxis umsetzbar ist, die packt mich eigentlich sehr wenig. Und daher liebe ich solche Geschichten. Da wird etwas ganz konkret, ganz fassbar von dem, was Gott macht. Ich liebe es, wenn etwas fassbar ist, wenn etwas konkret ist, wenn etwas simpel und einfach ist und auch einfach so gelassen wird. Ich liebe es aber auch, wenn aus diesen Schwarz-Weiß-Mustern ausgebrochen wird und dann mal auch anerkannt wird, dass das ein bisschen eine buntere Geschichte ist, wenn Komplexes und Unfassbares auch einfach mal so gelassen wird. Und dann muss man ja diese Spannungen nicht zwingend auflösen. Ich liebe diese Spannungen, gleichzeitig nerven sie mich auch ein bisschen. Und sie bringen mich und uns, glaube ich, dann in Bewegung. Daher, glaube ich, ist es wichtig, Spannungen zu haben. Und diese beiden Punkte, die gelten auch für mein Glaubensleben. Und daher ist dieser erste Johannesbrief, in dem wir uns bewegen im Moment, das ist einer meiner Lieblingsbriefe. Und er sprach schon in einigen Situationen ganz konkret in mein Leben. Ich glaube, das steht so klar und so, es sprach mich so an, wie einfach das eigentlich ist. Und Sachen wurden konkret. Und dann gibt es so Aussagen, die ich denke, boah, das ist so eine Spannung, die kann ich nicht auflösen. Ich habe so eine mitgebracht. Die eine steht im 3. Kapitel, da steht, wer Gott zum Vater hat, der sündigt nicht. Also das ist mein Statement. Ja? Und dann steht im 1. Kapitel aber auch, wenn wir behaupten, seit wir Christen sind, haben wir nicht mehr Unrecht getan, also gesündigt, dann machen wir Gott zum Lügner. Also das ist auch ein Statement. Aber irgendwie, ich bringe das nicht zusammen. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist eine recht grobe Spannung, die sehr viel Auswirkung auf mein persönliches Leben hat. Und das lädt irgendwie ein. Das sagt für mich so viel über die Bibel aus, die kein XY-Schema-Plan uns eröffnet und sagt, ja, wenn du jetzt das und das machst, dann ist alles so. Sondern es ist eine Einladung, da hat es Spannungen drin. Das ist eine Einladung in eine Beziehung, dieses Buch, und keine Gebrauchsanweisung. Und das ist ja dann sehr simpel, das ist vor allem wieder sehr konkret, sehr einfach, diese Einladung. Und ich liebe diesen wundervollen Brief, diesen ersten Johannesbrief. Er wurde verfasst von Johannes, einem sehr, sehr engen Freund von Jesus und Begleiter, derselben Person, die das Johannesevangelium und die Offenbarung auch noch schrieb. Eine Person, welche mit Augen das Leben von Jesus miterlebte. Er sah all diese Wunder, all diese Begegnungen, die fühlte er mit, da war er mitten dabei. Eine Person, welche mit Jesus vielleicht auch so abgefahrene Handshakes ausprobieren konnte und so. Der war da voll mittendrin dabei im Alltag. Er lebte, wie Jesus auch sonst so ist, neben diesen Predigten und Diensten. Und wir erkennen in diesem Brief so ein paar Parallelen zum Johannesevangelium. Da gibt es eine ähnliche Sprache, da gibt es einen ähnlichen Inhalt und wahrscheinlich auch das gleiche Zielpublikum, nämlich Christen, die früher keine Juden waren. Man nennt diese Christen die Heidenchristen. Und die wohnten wahrscheinlich in Ephesus. Das ist dann der heutigen türkischen Ägäisküste, so auf der Seite. Wunderschöne Stadt. Und aus diesem ersten Brief von Johannes, da lässt sich schließen, dass diese Christen, hatten mit Leuten zu tun, welche bestritten, dass Gott tatsächlich Mensch geworden ist. Und diese Irrlehre, die nennt man den Doketismus. Und diese geht davon aus, dass alles Materielle und alles Fassbare ganz im Grunde böse ist. Ist eigentlich zum Teil heute noch im Raum. Oder nicht bei, also glaube nicht bei uns im Raum. Aber man hört immer wieder mal davon. Alles, was materiell, alles, was Fassbare ist, alles, das ist alles böse und schlecht. Und dazu gehört auch der menschliche Körper. Und eine Auswirkung davon ist, dass dann Gott unmöglich Mensch geworden sein könnte. Denn er kann ja nicht böse werden. Und das heißt dann, dass Jesus nie wirklich Mensch geworden ist, dass er nur zum Schein gewesen ist, dass er nur zum Schein gestorben ist und auch nur zum Schein auferstanden ist. Und vielleicht könnt ihr ein bisschen nachvollziehen, was das für eine Auswirkung hat auf den christlichen Glauben, wenn das alles nur zum Schein passiert ist. Und darum ist das einer der großen Atemzüge von diesem ersten Johannesbrief, dass Jesus erklärt wird, dass sein Wesen erklärt wird. Zu zeigen, dass er der Christus ist, dass er der Messias ist, dass er vollständig Licht ist, dass er der Sohn Gottes ist, ganz Mensch und ganz Gott. Und darum auch diese wundervolle Einleitung in diesen ersten Johannesbrief, wir lesen sie gleich zusammen. Was von allem Anfang an da war, was wir gehört haben, was wir mit eigenen Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben und betastet haben mit unseren Händen, nämlich das Wort, das Leben bringt. Davon reden wir. Denn das Leben ist offenbar geworden und wir haben es gesehen. Wir sind Zeugen dafür und verkünden euch das unvergängliche Leben, das beim Vater war und sich uns offenbart hat. Wer das Intro des Johannes-Evangeliums kennt, der merkt da schon die große sprachliche Ähnlichkeit. Johannes, der Augenzeuge, der erlebte ganz konkret, ganz fassbar, in der Geschichte datierbar, wie dieser Gott Mensch wurde, wie dieser Logos, es ist sogar das gleiche Wort, dieser Logos, dieses Leben fassbar wurde. Und Johannes präsentiert uns hier sein Erleben. Und er schreibt es den Christen in Ephesus, die Jesus nie persönlich zu fassen kriegen. Die kriegen ihn nicht als Mensch zu fassen. Und da gehören wir ja auch dazu. Wir kriegen ihn nie als Mensch auf dieser Welt zu fassen. Wir sind ebenfalls jene Personen. Und doch glauben wir Christen an ihn. Wir begegnen ihm. Wir sehen sein Wirken im Alltag und in allem drin. Und so wie kein anderer Gott und keine andere Religion uns das zeigt, zeigt uns dieser Johannes, diese Bibel, diesen Gott, der konkret Mensch wurde. Gott ist Liebe und wird in dieser echten Gemeinschaft ganz als Mensch, ganz konkret. Und daher ist es so wichtig für Johannes, dass Jesus, dass Gott persönlich ganz Mensch wurde, dass er fassbar und nahbar wurde. Ein Gott, der nicht Mensch wurde, der hätte die Liebe nie so konkret werden lassen können wie Jesus. Er könnte nie so konkret Beziehung mit den Menschen leben. Ich gehe da nicht weiter darauf ein. Johannes Hartl, finde ich, hat einen wirklich guten Podcast im März veröffentlicht zu diesem Thema Kreuz. Da geht es genau um diese Spannung Gott-Mensch. Ihr könnt ihn nachhören. Das ist wirklich eine sehr, sehr empfehlenswerte Sache. Also die Liebe Gottes, die blieb keine bloße Theorie. Und das schreibt Johannes auch in seinem Brief. Wir lesen das im vierten Kapitel, Verse 9 und 10. Dadurch ist die Liebe Gottes unter uns offenbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte. Durch ihn wollte er uns das neue Leben schenken. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er durch seinen Tod Sühne leiste für unsere Schuld. Gottes Liebe, die kam uns zuvor. Er sah uns, wie wir wirklich waren, wie das Reini gesagt hat, mit all unseren Ecken und Kanten und nahm uns an, versöhnte uns mit ihm, um Gemeinschaft zu haben, um Teil des Lichts zu sein. Da ist Janik letzte Woche darauf eingegangen. Teil seines Reiches zu sein. Wunderschön und sehr einseitig. Und das ist ja der Ausdruck auch aus dieser Einsegnung, das einseitige Ja Gottes zum Mensch, zu Esra. Zutiefst identitätsstiftend. Und das ist jetzt sehr individuell formuliert und das ist auch korrekt so. Das hat ganz persönlich etwas mit dir und mir zu tun. Und nun macht Johannes so einen Schwenker, der ist ein bisschen spannungsvoll, der fordert heraus und wahrscheinlich, glaube ich, er fordert heraus, weil er so konkret wird. Er wird auf einmal ganz fassbar und konkret und wir lesen die gleichen Verse nochmals, einfach ein bisschen weiter. Dadurch ist Gottes Liebe unter uns offenbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte. Durch ihn wollte er uns das neue Leben schenken. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er durch seinen Tod Sühne leiste für unsere Schuld. Und jetzt geht's weiter. Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen. Aber wenn wir einander lieben, lebt Gott in uns. Dann hat er seine Liebe bei uns ihr Ziel erreicht. Ja, Lack, jetzt wird es ein bisschen spannungsvoll. Jetzt wird es konkret. Ich wollte mich so ein bisschen hinlegen und das genießen, diese einseitige Liebe. Aber jetzt fordert da etwas heraus. Und ich möchte das aufschreiben, weil ich finde, es hat einen wundervollen Aufbau in dieser Aussage drin. Und zwar wird einfach mal gesetzt, dass Gott Liebe ist. Also Gott ist einfach mal Liebe. Punkt. Und Gottes Liebe, die wurde fassbar in Christus. Und zwar, weil er ganz Mensch wurde. Nur so wurde seine Liebe für uns konkret. Und weil er ganz Mensch wurde, ganz nahe kam, ist für uns nun Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft in diesem Reich, ein Leben im Licht möglich. Das ist immer noch sehr einseitig. Und nun fordert der Johannes heraus und sagt, dass hier das Spiel nicht vorbei ist. Das ist immer noch eine sehr einseitige Sache, da kommt alles von Gott her. Und weißt du, wenn du ein Kind Gottes wirst, dann ist das Leben nicht vorbei. Jesus ist kein Ticketautomat und wenn du das Ticket hast, dann ist die Reise auch vorbei. Sondern da geht die Reise los, dann kommt das erst in Bewegung, dann soll etwas geschehen und dann machen wir uns auf. Und da kommen all diese Stichworte mit Jüngerschaft, mit Nachfolge, mit Mission, mit Heiligung. Da kommen all diese Stichworte ins Spiel, die sehr konkret sind. Also diese Tatsache, diese Handlung Gottes, die fordert von uns eine Gegenreaktion. Und Johannes nennt sie die Geschwisterliebe. Und das ist dann unsere konkrete Antwort auf diese Handlung Gottes. Ich finde den Aufbau genial. Denn aus diesen wenigen Versen wird eigentlich klar, dass es sich hier nicht um eine Werksgerechtigkeit handeln kann. Weil er zuerst geliebt hat, gehören wir in sein Reich, ins Reich des Lichts, wegen ihm. Und Freunde, wenn Gott all das gemacht hat und so sehr geliebt hat, dann muss das einen konkreten Ausfluss haben. Es wäre lächerlich zu sagen, wenn dieser Gott alles gemacht hat und konkret wurde und wir dann einfach sagen, hey, unser Glaube, der muss nicht konkret sein. Das ist etwas anderes. Wir haben da im 1. Johannes 4 gelesen, aber wenn wir einander lieben, lebt Gott in uns und dann hat seine Liebe bei uns ihr Ziel erreicht. Also eine ganz praktische Angelegenheit, ein ganz praktischer Gott, ein ganz konkreter Gott. Seine Liebe zu uns, die soll in unserer Liebe zu unseren Geschwistern ganz konkret werden. Und wenn wir die Bergpredigt noch dazu nehmen, dann kommen da noch ganz viele andere Personen dazu, wie zum Beispiel die Feinde. Also du kannst dich nicht mal ausreden und sagen, ja, das ist nicht mein Bruder. Das zählt nicht. Also Gottes Liebe kam uns zuvor. Er sah uns, wie wir wirklich sind, mit all unseren Ecken und Kanten, nahm uns an und von dieser individuellen Annahme aus, von der aus leben wir. Wir leben mit Gott und weil wir mit ihm leben, hat das einen ganz konkreten Ausfluss auf unser Zusammenleben mit unseren Glaubensgeschwistern, mit der Kirche, nicht nur diese Kirche hier. Die ganz konkret gelebte Geschwisterliebe, die ist für Johannes nicht ein nice to have. Es ist keine Nebensache. Er geht sogar so weit, dass er sagt, hey, wenn du diese Geschwisterliebe nicht auslebst, dann bist du nicht gläubig, dann glaubst du nicht an Gott. Wenn du diesen fassbaren, wenn du diesen Bruder nicht liebst, den du zu fassen kriegst, dann kannst du nicht deinen Gott lieben, den du nicht zu fassen kriegst. Also er geht da sehr konkret und sehr tief. Und ich glaube, es ist auch ein Argument dafür, warum wir Menschen brauchen, warum wir eine Gemeinschaft brauchen, in der wir uns bewegen, um gläubig zu sein, um mit Gott unterwegs zu sein. Ich glaube, man müsste sehr viel an diesen Bibelstellen herumschrauben, damit man da auf eine andere Aussage kommt. Gottes Liebe wurde in Christus konkret und daher soll unser Glaube in unserem Leben ebenfalls sehr konkret werden. Und Johannes präsentiert hier wirklich seine Antithese gegen den Sonntagsglauben. Ich habe euch zu Beginn eine Spannung in diesem Brief aufgezeigt, dieses Thema Sünde. Und ich löse sie nicht auf, ich habe sie versucht aufzulösen, aber ich habe es nicht hingekriegt. Genau, wir lassen die einfach dabei. Wir haben dort gesehen, dass wer in Jesus oder in Gott ist, nicht sündigt. Und Sünde heißt ja, das Ziel zu verfehlen, das Ziel Gottes für uns zu verfehlen. Und trotzdem sündigen wir, denn wer ist schon ohne Sünde? Ich glaube, diese Spannung, die kann uns antreiben. Ich glaube, du weißt am besten, wo das etwas nicht in diesem Licht ist, bei dir persönlich. Und es ist normal, dass das so ist. Aber das ist ein Ansporn darin, etwas zu ändern. Und spannenderweise haben eigentlich alle Menschen auf der Welt so einen inneren Maßstab von dem, was eigentlich gut ist, was eigentlich richtig wäre, was schlecht ist und wie man sich verhalten müsste. Da gibt es wirklich so große Tendenzen, wenn man auf der ganzen Welt in allen Kulturen schaut. Der C.S. Lewis, der baut auf dieser Tatsache einen seiner Gottesbeweise auf. Und wenn du das Ziel Gottes verfehlst, dann heißt das dann nicht, dass du einfach nicht mehr zu Gott gehörst. Und das geht ja auch aus diesem Johannesbrief hervor. Aber genauso weiß ich, dass es da etwas Besseres gibt. Da gibt es ein Leben, welches einem Maßstab entspricht, welcher der Gemeinschaft mit Gott entspricht. Und da schreibt Johannes, meine lieben Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr kein Unrecht tut. Er nimmt diese Spannung, die entsteht in diesen Texten, als Ansporn für unser konkretes Unterwegssein. Das nicht stehen bleiben mit dem Jesus-Ticket in der Hand, sondern das in Bewegung kommen, das Vorwärtsgehen. Immer mit diesem Blick auf das Leben, das uns gegeben wurde, aber das hat einen konkreten Ausfluss. Kennt ihr dieses Lied? Ich habe eine Freude in meinem Herz. Und nachher so tief. tief in meinem Herz. So, genau. Ich bin nicht dein Sänger. Aber kennt ihr dieses Lied? Gut. Wenn die Freude so tief in deinem Herz ist, dass sie nicht rauskommt, dann ist irgendwie etwas komisch. Und ich finde das immer wieder lustig, man singt da das tief in meinem Herz und dann kann man noch so Bewegungen machen. Ich bin kein Jungschikind, ich kann die nicht. Aber die Freude, die steckt dann manchmal wirklich tief in unseren Herzen und irgendwie kommt sie gar nicht bis hier oben. Und das ist ein Punkt, meine Frau Manuela, sie erinnert mich immer wieder daran. Ich war zum Beispiel letzte Woche wieder ein paar Tage in den Bergen und ich genieße das wirklich. Da kann ich wirklich coole Abenteuer erleben. Ich kann körperlich und mental richtig Gas geben, da alles rauslassen, die Schöpfung genießen. Und dann komme ich so nach Hause und sie sagt, und wie war's? Und ich sage so, ja, gut. Und dann glaubt sie mir das manchmal nicht so ganz. Und ich denke so, ja, das ist genau, diese Freude ist wirklich tief im Herz. Sie kommt nicht so weit oben raus. Aber ich glaube, genauso ist es mit dieser Liebe Gottes. Wenn sie tief in uns verwurzelt ist, dann sollte sie, also, und das ist sie ja, also einseitig, bedingungslos und so, diese Stichworte, dann ist das irgendwie erfahrbar. Dann kommt das eigentlich raus aus uns. Und unser Lebensstil ist dann ein sichtbares Resultat davon, was ja eigentlich tief in uns vorhanden ist, verankert ist. Menschen zu lieben ist eigentlich eine simple Sache, würde ich behaupten. Ich glaube, wenn wir alle uns überlegen, wie können wir jemandem unsere Liebe zeigen, dann werden uns konkrete Ideen einfallen. Und wir merken, das ist dann sehr praktisch, das ist sehr fassbar, was uns dann in den Sinn kommt. Lassen wir die Liebe zu unseren Mitmenschen noch einfach simpel sein und machen sie nicht komplexer. Machen da nicht irgendetwas eine Theorie draus, denn ich glaube, dann lassen wir die Finger davon, weil es zu komplex ist. Janik hat letzte Woche gesagt, Vergebung und Geschwisterliebe beginnt oft mit Segnen. Und ich finde das so ein spannender Ansatz. Die Chance ist relativ groß, dass du nicht mit all deinen Glaubensgeschwistern das Heu auf derselben Bühne hast. Beginn, Menschen in deinem Umfeld zu segnen. Ich habe mir sogar so eine Liste gemacht, die liegt in meiner Bibel, mit Personen, die ich regelmäßig segne. Das sind Leute, die mir wirklich etwas bedeuten, von denen wünsche ich mir, dass sie Gott begegnen. Und da gibt es auch Leute drauf, die finde ich nicht immer ganz so einfach. Und ich segne diese Leute einfach regelmäßig. Und ich merke, indem ich sie regelmäßig segne, da muss bei ihnen gar nichts geschehen, aber bei mir beginnt etwas, sich zu verändern. Ich begegne ihnen anders, ich schaue sie anders an. Und nur schon wenn das Ziel ist, um mehr Geschwisterliebe hervorzubringen, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache. Oder wie Johannes es im Brief schreibt, im 5. Kapitel, wer glaubt, dass in Jesus der Sohn Gottes erschienen ist, der hat Gott zum Vater. Und wer den Vater liebt, der ihn gezeugt hat, wird auch alle anderen lieben, die von demselben Vater stammen. Das ist eine aktive und eine passive Entscheidung, ob Liebe aus dir herauskommt. Und du kannst einfach beginnen mit Segnen. Leute segnen. Etwas anderes, das auch sehr konkret ist, das lesen wir im 3. Kapitel von Johannes. Da lesen wir, Christus gab sein Leben für uns hin. Daran haben wir erkannt, was Liebe ist. Auch wir müssen deshalb unser Leben für unsere Brüder und Schwestern einsetzen. Angenommen, jemand hat alles, was er in der Welt braucht. Nun sieht er seinen Bruder oder seine Schwester Not leiden, verschließt aber sein Herz vor ihnen. Wie kann da die Liebe Gottes in ihm bleiben und er in ihr? Meine Kinder, unsere Liebe darf nicht nur aus schönen Worten bestehen, sie muss in Taten zeigen, die der Wahrheit entsprechen. Der Liebe, die Gott uns erwiesen hat. Hier steht, nun sieht er seinen Bruder oder seine Schwester Not leiden. Ich möchte diese Aussage ein bisschen auf unseren Schweizer Kontext anwenden. Wir haben definitiv viele notleidende Personen, das erleben wir auch bei den Foodcare. Aber es gibt so eine Sache in der Schweiz, die, glaube ich, eine große Not ist. Und zwar fühlt sich in der Schweiz jede dritte Person manchmal oder sehr oft alleine. Einsamkeit, die ist keine Kleinigkeit mehr oder Privatsache. Sie wird als Risikokrankheit eingestuft, ich habe das so nachgelesen, und es wurde so zum gesellschaftlichen Notstand. Und chronische Einsamkeit, das müsst ihr euch geben, ist schädlicher als 15 Zigaretten rauchen am Tag. Und das ist eine heftige Sache, das ist keine Nebensache mehr. Und nun diese Aufforderung an uns alle von Johannes: Meine Kinder, unsere Liebe darf nicht nur aus schönen Worten bestehen, sie muss sich in Taten zeigen, die der Wahrheit entsprechen, der Liebe, die Gott uns erwiesen hat. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du in dieser göttlichen Annahme und Wertschätzung gebadet. Wir sind das alle. Wie wird diese Liebe, die Gott für dich hat, für mich hat, in unserem Leben konkret, in unserem Umfeld konkret? Haben wir Zeit? Haben wir einfach Zeit für unsere Mitmenschen? Gehst du gehetzt durchs Leben? Oder hast du die Möglichkeit, einfach mal zu sein, deinen Nächsten Zeit zu schenken und Liebe in dein Umfeld fließen zu lassen? Der junge Mann, von dem ich euch erzählt habe, der nun wieder täglich aus dem Haus geht und so eine Routine in sein Leben bekommt, er sagte mir: Weißt du, ich hatte kein Umfeld, das mich ermutigt, dran zu bleiben. Ich hatte kein Umfeld, ich hatte keine Freunde, die mir sagten: Komm, bleib dran, auch wenn es schwierig ist. Geh zur Arbeit, geh aus dem Haus, mach etwas. Und einer der Gründe, warum er nun in diese Arbeitsintegration geht, waren diese Leute bei Foodcare, die sich immer wieder Zeit nahmen für ihn, die dranblieben und ihm immer wieder diese Annahme zeigten und gleichzeitig ihn herausforderten und sagten: Hey, da gibt es noch was Besseres. Es waren diese Leute, die sich Zeit nahmen für ihn. Und über Jahre geschah dann etwas Äußerliches, entstand etwas äußerlich Sichtbares, was lange sehr verborgen war. All diese inneren Prozesse, die traten dann nach außen und seine innere Veränderung, die wurde sichtbar, nur schon in seiner Kleidung und in seinem Aussehen. Und ich glaube, solche Menschen mit solchen Geschichten, die haben wir in unserem Umfeld, die haben wir hier, die haben wir überall. Aber nehmen wir uns Zeit für sie, für ihre Not. Ich behaupte, aktuell ist eine Person, die Zeit hat, mehr wert als eine Person, die Geld hat. Unsere Geschwisterliebe, sie zeigt sich in diesem konkreten Zeitnehmen. Das ist einfach ein Beispiel davon. Ein Leben im Licht und mit dem Licht, mit Gott, die verändert uns innerlich. Und diese Veränderung, die muss sichtbar werden. Sie muss herauskommen für dich und dein Umfeld. Und dieses sichtbare und konkretes Verhalten, das wurzelt dann allein in dem, was Gott für dich getan hat. Daraus kommt das, was sichtbar ist in deinem Leben. Ich möchte dich herausfordern: Wenn Gott in dir lebt, lebt die Liebe in dir. Erlebst du das? Bist du dir dem bewusst? Und wie sehr kommt diese Liebe dann auch ganz konkret und praktisch aus dir heraus? Oder um diese Spannung von diesem Brief ein bisschen herauszuholen: Ist an deinem Leben und an deiner Liebe zu den Menschen in deinem Umfeld erkennbar, dass du von Gott geliebt wirst? Wir werden später eine Vertiefungszeit machen und in dieser Zeit werden wir gemeinsam im Plenum noch ein bisschen darüber austauschen. Ihr könnt Fragen und Antworten liefern, also wir machen da eine Diskussionszeit über genau dieses Thema. Aber jetzt möchte ich euch einladen, aufzustehen und wir beten. Jesus, ich danke dir, dass deine Liebe so bedingungslos ist, dass du uns badest und erfüllst in dieser Liebe und in dieser Annahme, in dieser Wertschätzung. Es ist ein Privileg, dass wir einfach nichts dafür machen können. Und gleichzeitig wünsche ich mir, Jesus, dass wir uns, dass ich mich aufmache, dass wir uns ja, bewegen, in Fahrt kommen und reagieren so, wie du das willst. Dass wir dürfen ein konkretes und fassbares Verhalten ja, an den Tag legen, wo dem entspricht, was du für uns da hast. Ich bitte dich, dass wir da nicht in eine Wertgerechtigkeitsspirale hineingehen, sondern in eine Anspornspirale, die getrieben ist von deiner Liebe, die in Bewegung setzt. Ich bitte dich, dass du gerade jetzt uns wirklich ergreifst und erfüllst mit dieser Liebe von dir. dass wir dürfen von dort aus starten, was du gemacht hast. Berührt unsere Herzen. Amen.